Unser Predigttext steht in Psalm 39 und die Predigt ist überschrieben: In Anfechtung den Hoffnungsblick auf Jesus richten. Der 39. Psalm schließt an den 38. Psalm und thematisch geht es darum, dass David in schwerer Anfechtung und Heimsuchung sich befindet. David ist schwer gebeugt und geplagt. Er leidet unter körperlichen Leiden. So heißt es im Psalm 38, deine Pfeile stecken in mir oder meine Wunden stinken. Er sieht sich von Gott für seine Sünden gezüchtigt und seine Feinde triumphieren und hecken Pläne aus, um ihn zu Fall zu bringen und nicht nur das, sogar ihn um das Leben zu bringen. David ist so elend, weil er dem allen nichts entgegensetzen kann. Psalm 38 heißt es in den Versen 14 und 15, ich bin wie taub und höre nicht. Und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut. Ich muss sein wie einer, der nicht hört und keine Widerrede in seinem Munde hat. Also wir haben hier einen schwer heimgesuchten und schwer angefochtenen David. Und so geht es thematisch auch im Psalm 39, also unserem Predigtpsalm heute, weiter. Wir erheben uns noch einmal vor dem Wort Gottes. Ein Psalm Davids vorzusingen für Jedutun. Ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinem Mund einen Zaum anlegen, solange ich den Gottlosen vor mir sehen muss. Ich bin verstummt und still und schweige fern der Freude und muss mein Leid in mich fressen. Mein Herz ist entbrannt in meinem Leibe, wenn ich daran denke, brennt es wie Feuer. So rede ich denn mit meiner Zunge. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schatten und machen sich viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird. Nun, Herr, wessen soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Errette mich aus aller meiner Sünde und lass mich nicht den Narren zum Spott werden. Ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun, denn du hast es getan. Wende deine Plage von mir. Ich vergehe, weil deine Hand nach mir greift. Wenn du den Menschen züchtigst, um der Sünde willen, so verzehrst du seine Schönheit wie Motten ein Kleid. Wie gar nichts sind doch alle Menschen. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Gast bei dir, ein Fremdling wie alle meine Väter. Lass ab von mir, dass ich mich erquicke, ehe ich dahin fahre und nicht mehr bin. Amen. In Anfechtung den Hoffnungsblick auf Jesus richten. Drei Punkte habe ich euch mitgebracht. In schwerer Anfechtung hüte deine Zunge. Zweitens, in schwerer Anfechtung bedenke das Ende. Und drittens, in schwerer Anfechtung richte den Hoffnungsblick auf Jesus. In schwerer Anfechtung hüte deine Zunge. Das ist unser erster Gedanke. Und er kommt natürlich besonders auch aus Vers 2. Ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinem Mund einen Zaum anlegen, solange ich den Gottlosen vor mir sehen muss. Aber dann auch Vers 3, ich bin verstummt und still und schweige fern der Freude und muss mein Leid in mich fressen. Aber vorher noch, in Vers 1, ganz am Anfang, die Überschrift, ein Psalm Davids vorzusingen für Jedutun. Das hat man ja schnell überlesen, aber das ist doch auch interessant mal zu hören, wer ist denn dieser Jedutun? Und hier können wir schon an diesem kleinen Hinweis sehen, wie das damals bei David in Israel mit der Stiftshütte, später dann unter Salomo dem Tempel, so ablief mit den Gottesdiensten, auch mit den Psalmen, diesen Gebeten, die ja aus dem Leben Davids entstanden, auch aus ganz konkreten Situationen heraus, dann aber auch in den Gottesdienst Israels einflossen und ja jetzt auch in unsere Gottesdienste einfließen. Wer ist dieser Jedutun? Wir lesen von ihm in 1. Chronik 25, Vers 1. Da heißt es, dass David und die Feldhauptleute sonderten aus zum Dienst die Söhne Asafs, Hemans und Jedutuns als Propheten mit Harfen, Psaltern und Zimbeln. Und dann heißt es hier von den 6 Söhnen Jedutuns, die mit ihm in diesem Dienst standen, unter ihrem Vater Jedutun mit der Harfe, der da weissagte, zu danken und zu loben den Herrn. Und dann heißt es von insgesamt 288 Männern, Leviten, die im Tempel angestellt waren, um dem Herrn die Ehre zu geben und das Volk Israel in den Lobpreis zu leiten, diese alle sangen unter der Leitung ihrer Väter Asaf, Jedutun und Heman im Hause des Herrn mit Zimbeln, Psaltern und Harfen für den Dienst im Hause Gottes im Auftrag des Königs. David betete die Psalmen, er schrieb die Psalmen auf, er gab sie weiter an die beauftragten Leviten, die dann diese Psalmen im Gottesdienst zur Ehre Gottes verwendeten und eben dann auch musikalisch untermalten. Wir hören ja von den Musikinstrumenten her. Und dass wir dann heute zusammenkommen und ebenfalls Lieder singen aus unserem Gesangbuch und wir sind begleitet. Und jetzt sage ich hier an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Frau Wasmuth und auch an Annegret Plehn, dass Sie beide uns hier so kunstreich dienen, so wie das damals der Jedutun und seine Söhne und die anderen 288 getan haben und auch später werden wir die Astrid Borowa noch hören und zu anderen Tagen sind es ja auch andere wie Michael Stachowski und andere, die hier dienen und genau das tun, was Jedutun, seine Söhne und all die anderen Leviten auch taten, nämlich zur Ehre Gottes die Gemeinde anzuleiten im Lobpreis, damit Gott im Himmel geehrt wird, wie es ihm gebührt. Also an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön, besonders fürs Einspringen, denn Frau Wasmuth wusste gestern noch nicht, dass sie heute hier spielt. Denn unsere eigentliche gedachte Klavierspielerin ist leider erkrankt und Frau Wasmuth war so freundlich und ist ganz schnell eingesprungen. Danke. Ja, was David sich nun vornahm, als er den Gottlosen vor sich sah. Denn das ist ja hier seine Situation. Ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinem Mund einen Zaum anlegen, solange ich den Gottlosen vor mir sehen muss. Wörtlich heißt es hier, er will sich einen Maulkorb verpassen, damit er ja nicht mit seiner Zunge in Sünde fällt. Und da ist es schon mal gut, dass man hier liest, David macht sich hier einen Vorsatz und sagt, ich nehme mir das vor. Ich sage das zu mir, so heißt es hier wörtlich, ich habe es mir selbst gesagt, auf meine Wege zu achten, damit ich nicht mit der Zunge sündige. Ja, ich verpasse mir einen Maulkorb, damit ich nicht etwas herausfahre, was nicht in Ordnung ist. Und David hatte nun in seinem Leben genug Gelegenheit, um mit der Zunge herauszufahren und Dinge zu sagen, die vor Gott nicht recht sind. Eine kleine Situation aus dem Leben David, eine von vielen, 2. Samuel 16, 7 bis 8. Hinaus, hinaus, du Bluthund, du ruchloser Mann! Wer weiß, welche Situation sich dahinter verbirgt.
Absalom's Rebellion.
Jawohl, genau. Ja, genau, der Shimi und Absaloms Rebellion. Der David muss Jerusalem verlassen. Ich lese hier mal weiter, was der Shimi hier ausruft. Der Herr hat über dich gebracht alles Blut des Hauses Saul, an dessen Stadt du König geworden bist. Jetzt hat der Herr das Königtum gegeben in die Hand deines Sohnes Absalom. Und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Bluthund. David verlässt mit Tross, mit umgeben von seinen tapferen Kriegern und Soldaten die Stadt. Also ein schwer bewaffneter Tross eigentlich. Und jetzt kommt da dieser Shimi, der Sohn Geras, außerhalb von Jerusalem, sieht das. Und er läuft spottend und fluchend und höhnend parallel zu diesem Tross, bückt sich auf die Erde, nimmt Klumpen aus Lehm und Steine und wirft sie in Richtung David und schleudert ihm die schlimmsten Sachen an den Kopf. Sofort sind Männer da, die sagen, hier, wir machen dem Mann einen Kopf kürzer. Das haben wir schnell erledigt. Und David sagt, lass ihn ruhig fluchen, denn der Herr hat's geboten, vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und mir mit gutem Vergelten sein heutiges Fluchen. David sieht hier, wie der Gottlose triumphiert. David sieht, wie er geschmäht wird und wie er sich den ganzen Spott anhören muss und wie die Steine und die Klumpen fluchen. Aber er hält seine Zunge im Zaum. Er verpasst sich einen Maulkorb. Er schweigt zwar nicht total, aber er hält sich zurück und sagt, lass ihn fluchen. Der Herr tut mir das an. Das habe ich verdient. Ich muss da jetzt durch. Und am Ende wird es mir angerechnet werden, wenn ich ihn jetzt gewähren lasse. Ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. David hatte viele Gelegenheiten, das zu tun. Was David hier erlebt, das weist auf den Messias. Das weist auf Christus hin, der ja auch Fluch, Spott und Hohn über sich ergehen lassen musste. Und von ihm heißt es, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. 1. Petrus 2. Und im Prozess gegen Jesus, wir haben das in der Evangeliumslesung gehört, all die Anschuldigungen, all die falschen Beschuldigungen, all die Lügen, die verbreitet wurden über Jesus und was er angeblich gesagt und gemacht haben soll, der Hohepriester fragt, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Und dann dieses Wort, aber Jesus schwieg still. Was hätte Jesus alles sagen können? Zu Recht hätte er so viel sagen können. Er schweigt. Aber dann, als es darum geht, die Wahrheit Gottes zu bekunden, dass er der Christus ist, wohl wissen, dass diese wenigen Worte, die er jetzt aussprechen würde, ihn das Leben kosten würde, da kann er nicht schweigen. Du sagst es. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Da kann Jesus nicht mehr schweigen, wo es um unser Heil geht. Wo es um dich und mich geht. Um uns aus unserer Finsternis, um uns aus unserer Sünde, um uns aus unserer Verlorenheit zu erretten. Da kann Jesus nicht mehr schweigen, da muss er sprechen. Da löst ihm die Liebe die Zunge. Aber diese ganzen Anschuldigungen, diese Flüche, diese Verleumdungen, diese Boshaftigkeiten, er schwieg still. Das Hüten der Zunge ist auch für uns ein biblischer Auftrag. Prediger 3, Vers 7, Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Sprüche 13, Vers 3, wer seine Zunge hütet, bewahrt sein Leben. Wer aber mit seinem Maul herausfährt, über den kommt Verderben. Und wie schnell passiert es, dass wir mit unserem Maul herausfahren? Ich erinnere mich noch an eine Situation in England. Ich war gerade zum Glauben gekommen. Ich trete aus unserer Haustür heraus auf die Straße. Es hatte geregnet und so ein Lieferwagen rast die Straße entlang und fährt durch eine Pfütze und ich werde einmal vollgespritzt. Und ich reagiere sofort und fluche dem LKW-Fahrer hinterher. Und indem ich das tat, erschrak ich, weil ich merkte, wie unkontrolliert ich hier mit meiner Zunge, mit dem, was gerade in mir drin war, einfach raus damit und den Fluch hinterher geschleudert und ich musste erschrecken über mich. Jakobus 3, wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Siehe ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt voll Ungerechtigkeit ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle entzündet. Und ich glaube, dass es gerade in einer gottlosen Zeit auch besonders schwer ist, die Zunge in Zaum zu halten. In einer bösen Zeit. Hier verlässt David unter Schmähungen Jerusalem. Der Frevler triumphiert, der Gottlose gewinnt, scheinbar. David muss die Zunge kontrollieren und das ist schwer. Er wird mit Dreck beworfen. Nicht wieder zu fluchen, nicht zu schmähen, kontrolliert zu bleiben. Obwohl du beschmutzt wird, obwohl man Böses hinter dir herredet, obwohl man dich verleumdet. Der Weg der Kirche ist ja dieser Weg, dass wir mit Schmutz beschmissen werden, dass wir, so wie David hier die Stadt verlassen muss, unter Fluch und unter Verleumdung, unter nachgeschmissenen Steinen, das ist der Weg der Kirche in dieser Welt. Es wird ihr genauso gehen. Und das ist der Weg des Messias, dem sie Kreuzige, Kreuzige hinterherrufen. Und Spott und Hohn und Schläge bis hin zum Kreuz. Das ist der Weg der Nachfolge. Das ist der Weg der Kirche. Und wie schwer ist es dann, die Zunge zu hüten? Und nicht wieder zu schmähen und nicht Flüche herauszuposaunen, weil man gerade verletzt worden ist. Amos 5, Vers 13. Darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen, denn es ist böse Zeit. Wir erleben heute so viel Ungerechtigkeit. Wir erleben, wie die Gesellschaft sich von Gott immer mehr entfernt. Ja, wie wir auch in den Kirchen immer mehr Gottlosigkeit sehen, die Triumphe feiert. Wenn die LGBTQ-Flaggen gehisst werden über den Altären und nicht nur dort, wenn sie in den Städten hängen, wir waren jetzt in den Sommerferien in Hamburg, überall werden uns diese Flaggen entgegengeschwungen und in anderen Städten ist es genauso. Es geht durch ganz Europa, durch ganz Amerika, bis in die Kirchen hinein und innerlich kann man in Wallung kommen, kann man ins Kochen kommen, kann man sich ärgern, weil man sieht doch, dass es nicht recht ist vor Gott, denn sein Wort ist doch eindeutig. Warum darf die Gottlosigkeit nicht nur in den Straßen, sondern selbst in den Kirchen ihre Triumphe feiern? Und wie schnell fährt man da mit der Zunge heraus und versündigt sich an der falschen Stelle? Und da sind wir berufen zu erkennen, wo wir etwas sagen müssen, wo wir nicht schweigen können, aber wo wir auch schweigen, wenn wir uns versündigen würden. Und da brauchen wir viel Weisheit in dieser Anfechtung. Und ich glaube, dass diese Anfechtung noch größer wird, weil die Zeit noch böser wird und die Vorwürfe und Verleumdungen noch schwerer werden, werden wir diese Anfechtung noch mehr und mehr verspüren. Und wir können das hier bei David lernen, in der Anfechtung die Zunge zu hüten. Nehmen wir uns das vor, wie er sich das vorgenommen hat. Ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Verstummen wir lieber und schweigen, bevor wir uns in der Anfechtung versündigen. Lassen wir es ruhig brennen wie Feuer in uns, damit wir nicht sündigen mit der Zunge. Aber, das ist jetzt das große Aber, und damit kommen wir zum zweiten Punkt, dass wir dann an der richtigen Stelle, wenn es in uns brennt wie Feuer, wenn wir die Anfechtung nicht länger aushalten, wenn wir diese Ungerechtigkeit der Welt oder auch die Ungerechtigkeit in den Kirchen, wenn gegen das Wort Gottes gelehrt wird, wenn wir das nicht mehr ertragen können, dass es dann aus uns herauskommt an der richtigen Stelle und das ist hier bei David vor Gott. In schwerer Anfechtung bedenke das Ende, ist unser zweiter Punkt. Und David sagt, so rede ich mit meiner Zunge. Also zum einen schweigen und ein Maulkorb und es kaum noch ertragen können, um nicht zu sündigen. Dann aber, ich rede mit meiner Zunge. Herr! Er geht mit seinem vollen Herzen nicht auf die Straße und nicht ins Wortgefecht, sondern er geht zum Herrn. Herr, lehre doch mich, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Ach, wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schatten und machen sich viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen wird. Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit. Und das Reden vor Gott ist alle Zeit möglich. Wir dürfen zu jeder Zeit zu unserem Herrn kommen. Es ist interessant, was David hier ganz konkret betet. Tue mir kund mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Und damit bedenkt er in der Anfechtung und in der Not, in der er steckt, er will bedenken, wann das Ende kommt und wie kurz das Leben ist. Wir erinnern uns, er denkt ja, Pfeile stecken in ihm und er ist todkrank und elend und zerschlagen. Und da können wir uns die Frage stellen und jeder weiß selber, wo er steht, mit welcher Not, mit welcher Anfechtung, mit welcher Heimsuchung, mit welcher Krankheit, mit welcher Trauer bist du heute hierher gekommen? Was ist deine Anfechtung? Wo ist deine Not? In dieser schweren Anfechtung sagt David, bedenke das Ende. Schau auf das Ende. David will wissen, wie lange denn noch? Und ich habe mich gefragt, ja, warum will er das so genau wissen? Wann ist das Ende und welches ist das Maß meiner Tage? Und tatsächlich ist es ja so, wenn wir das Ende kennen würden, wenn ich jetzt wissen würde, es sind nur noch 10 Jahre und 3 Monate und so viele Tage, wenn ich das genau wüsste, dann würde ich wahrscheinlich viel intensiver, viel bewusster mein Leben gestalten. Das Böse dieser Zeit würde sich relativieren. Meine eigene Situation würde sich auch relativieren angesichts der Ewigkeit. Ich würde die Dinge in einem anderen Licht sehen angesichts des baldigen Endes. Die Dinge würden mir klarer vor Augen stehen und die Notwendigkeit, meine Beziehung zu Gott in Ordnung zu halten und das zum Fokus zu machen, das als das Wichtigste, würde viel stärker und klarer vor Augen stehen. Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir werden klug, wenn wir das Ende bedenken. Gott hat es ja mit großer Weisheit verhindert, dass wir genau den Tag wissen und genau das Maß der Tage, das wir haben. Das war ja Weisheit von ihm. Und doch sagt er, bedenke, dass du nur noch eine kurze Zeitspanne hast. Und das wird dir helfen, in deiner Anfechtung richtig zu denken, richtig zu empfinden, das Richtige, die richtigen Prioritäten zu setzen. Wir sollen also das Ende bedenken und vom Ende her denken, damit wir klug unser Leben leben, auch in der Anfechtung der Bosheit und Gottlosigkeit dieser Welt und auch der eigenen Leiden und Schmerzen, in denen wir drinstecken. Die Pfeile, die uns durchbohren, die eiternden Wunden und die Krankheiten, die wir nicht aus eigener Kraft in den Griff bekommen. Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wo er auch hier auf diese kurze Zeit schaut und damit auf das Ende und dann die Herrlichkeit danach. Alles bekommt jetzt einen ganz anderen Platz und bekommt die richtige Stellung vor Gott und in meinem Leben. Und damit auch das Bedenken der Kürze des Lebens. Das zieht sich ja hier in diesen Versen durch, dass er nicht nur vom Ende her denkt, sondern auch wie kurz die Spanne ist zwischen jetzt und dem Ende. Es ist ja nur eine Handbreit. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht oder handbreiten. Es sind nur ganz kurze Abstände. Es ist nur ein Hauch, jeder Mensch, wie fest er auch steht. Es ist nur ein Schattenbild. Sie machen Nichtigkeit, viel Lärm um Nichtiges. Eine Handbreit ist ein hebräisches Längenmaß. Eine Handbreit ist genau diese Distanz. Die 4 Finger nebeneinander und gemessen am Fuß der Finger sozusagen. Und das sind, also hier sind das jetzt, wie viel sind das? 7 Zentimeter. Also offiziell sind es wohl 7,5 Zentimeter. Ich bin also ein bisschen schmal unterwegs hier. Unser Leben ist nur so eine Länge, so eine Handbreit oder ein paar solche Handbreiten, wenn man hier den Plural nimmt. Mehr nicht. Es gibt ja viel größere Längenmaße. Es gibt ja Stadien und Ellen oder Kilometer und Meter. Und hier sagt David, es ist doch nur eine Handbreit, es sind doch nur Handbreiten. So kurz ist dein Leben. Dieses Längenmaß wird zum Beispiel in 1. Könige 7, Vers 26 verwandt. Da ist von dem Meer die Rede, das im Tempel aufgestellt wird, aus Kupfer gegossen von Salomo. Die Wanddicke des Meeres aber war eine Handbreit. Da ist genau dieses Maß, so dick das Meer, das Wasserbecken auf den 12 Rindern hatte diese Wanddicke. Und unser Leben ist ein paar solche Spannen oder ein oder zwei oder drei solche Spannen, mehr nicht. Kurz. Ganz kurz. Und David sagt, in meiner Anfechtung will ich das bedenken. Und nicht nur in der Anfechtung, die ich habe in meinem Leiden, sondern auch der Anfechtung, dass ich den Gottlosen sehen muss, wie er blüht. Denn das Gleiche gilt ja auch für ihn. Auch für ihn. Es ist ja nur eine Handbreit oder zwei oder drei. Und die Leute, über die du dich heute aufregst, wenn du vielleicht den Fernseher anmachst, wenn du noch einen haben solltest, oder die Zeitung aufschlägst, oder dieses oder jenes hörst und dich aufregst über Leute und dir vielleicht Worte herausfahren wollen und du dich dabei versündigen könntest, dann lass das lieber. Sondern bedenke, dass auch er, der da im Fernseher jetzt noch Reden schwingt, ja, nur das, ist eine Handbreit, dann verstummt er für immer und hat ein viel schlimmeres Los als du. Denn wer Jesus hat, hat das Leben. Und da ist es nicht nur eine Handbreit. Aber davon hören wir später mehr. Das heißt, wir sollen das Ende bedenken, wir sollen die Kürze des Lebens bedenken und wir sollen die Nichtigkeit des Lebens bedenken. Hier heißt es, das Leben ist wie nichts vor dir. Es ist nur ein Hauch. Oder man kann auch übersetzen wie ein Dampf, der aussteigt. So ein Dampf aus der Teetasse. Vielleicht haben wir heute Nachmittag noch einen Tee getrunken oder einen Kaffee und da steigt der Dampf auf. Unser Leben ist nicht mehr als das. Es steigt einmal auf und dann verweht es. Eine Rauchwolke. Es ist, Vers 7, wie ein Schatten. Sie gehen daher wie Schatten. Und in Vers 12 sagt David, verzehrt er die Schönheit des Menschen, wie Motten ein Kleid verzehren. Und ist es nicht so, wenn wir vor dem Spiegel stehen, dann merken wir, wie die Haare ausfallen und wie die Haut faltiger wird und wie wir, ja die hinten links jetzt nicht so, aber wir anderen, wir merken das, wie wir älter werden und wir tatsächlich, ja, wie Motten ein Kleid verzehren, an uns selber merken, wie kurz das Leben ist. Und wie nichtig auch dieser Leib ist in diesem Leben, weil er eben einmal sterben muss, einmal in ein Grab gelegt werden muss, einmal noch von Maden im Grab zerfressen werden muss. Das ist die Nichtigkeit unseres Lebens. Und das sollen wir alles bedenken, wenn wir in der Anfechtung sind. Damit wir merken, worauf es eigentlich ankommt. Diese Nichtigkeit, auch wenn es darum geht, die Schätze, die gesammelt werden. Man kann sich ja ablenken von der eigenen Nichtigkeit und von der eigenen Vergänglichkeit und vom eigenen Ende, indem man anfängt, ganz viel in dieser Welt zu produzieren und zu machen und zu tun und Schätze anzuhäufen und dieses und jenes zu machen, um einen bleibenden Eindruck in dieser Welt zu hinterlassen. Und auch da heißt es, nur als ein Schattenbild wandelt der Mann einher, nur um Nichtigkeit lärmen sie. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Jetzt kam es in der Tagesschau, dass 17,3 Milliarden Euro für Corona-Tests ausgegeben wurden, Steuergelder. Ja, die hat doch auch jemand eingenommen. Das heißt, da hat es Leute gegeben, die haben Unmengen an Geld verdient. Die haben Schätze gesammelt. Und das waren ja nur die Tests. Da wurde ja mit all den anderen schönen Dingen auch ganz viel Geld verdient. Und jetzt kann man sich auch wieder wahnsinnig drüber aufregen und sich mit seiner Zunge vergaloppieren. Oder man sagt sich, diese ganze Nichtigkeit, diese ganzen Schätze und Reichtümer, die da hin und her geflossen sind, das ist zwar alles Unrecht gewesen, aber die, die es aufgehäuft haben, die haben nichts davon. Vielmehr gefährlich, wenn man solche Schätze aufhäuft. David sagt im Psalm 37, dass die Gottlosen wie Zedern sind. Sie grünen, sie wachsen auf und du staunst, was sie für gewaltigen Eindruck machen. Und auf einmal sind sie nicht mehr da. Gefällt, weg, verbrannt. So geht es dem Gottlosen. Psalm 37, Vers 9, die Bösen werden ausgerottet, die aber des Herrn harren, werden das Land ererben. Kommen wir zum dritten. In schwerer Anfechtung richte den Hoffnungsblick auf Jesus. Und jetzt geht es weiter im Gebet Davids. Nun, Herr, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Errette mich von aller meiner Sünde und lass mich nicht den Narren zum Spott werden. Ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun, denn du hast es getan. Wende deine Plage von mir. Ich vergehe, weil deine Hand nach mir greift. Wenn du den Menschen züchtigst um der Sünde willen, so verzehrst du seine Schönheit wie Motten ein Kleid. Wie gar nichts sind doch alle Menschen. Höre mein Gebet, Herr. Vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen. Denn ich bin ein Gast bei dir, ein Fremdling wie alle meine Väter. Lass ab von mir, dass ich mich erquicke, ehe ich dahin fahre und nicht mehr bin. Wenn du in schwerer Anfechtung bist, dann richte den Hoffnungsblick auf Jesus. Und genau das sagt David hier und genau das macht er. Er richtet seinen Blick auf den dreieinigen Gott. Wenn es in ihm wie Feuer brennt, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss. Und nun hier in Vers 8, nun, Herr, wessen soll ich mich trösten? Oder genauer, ja, worauf soll ich denn meine Hoffnung setzen? Und nun, auf was harre ich, Herr? Fragt er hier. Und nun, auf was harre ich, Herr? Worauf soll ich meine Hoffnung setzen? In dieser bösen Welt, in diesen Anfechtungen, in diesem Leiden, in dieser Vergänglichkeit des eigenen Lebens und der anderen. Sie vergehen, sie sind wie ein Hauch, wie ein Nichts, wie ein Schatten. Worauf soll ich denn da meine Hoffnung setzen? Ich hoffe auf dich. Ich hoffe, Herr, auf dich. Worauf soll ich hoffen? Ich hoffe auf dich. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dich. Was für ein Glaube. Was für ein Glaube. Er setzt alles auf eine Karte. Alles auf Jahwe. Auf den lebendigen Gott. Und auf den Messias. Den kommenden Messias. Von dem er weiß, David, Gott wird nicht zugeben, zulassen, dass sein Heiliger die Verwesung sehe. Psalm 16. David weiß, mein Erlöser lebt. David hat das tief im Herzen durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass einer kommen wird, der den Tod besiegen wird, der alles überwinden wird, der auch den Gottlosen unter seine Füße treten wird und der zum Schluss auch den Feind, den letzten Feind, den Tod vernichten wird. Er wird dastehen. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Dahin richtet David seinen Blick. Und dahin wollen auch wir unseren Blick richten. 1. Petrus 3, 1. Petrus 1, Abvers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Den Hoffnungsblick auf Jesus. Weil Jesus auferstanden ist, blicken wir aus aller unserer Anfechtung heraus auf ihn. Vers 9. Errette mich aus aller Sünde. Errette mich von aller meiner Sünde. David weiß, dass er Sündenvergebung braucht. Wenn du ewiges Leben haben willst, brauchst du Sündenvergebung. Ohne das geht es nicht. David weiß das. Im Heidelberger Katechismus bekennen wir Jesus, er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt. Danke, Herr Jesus. Die Sünden sind vergeben und dadurch haben wir ewiges Leben. Und dann kann David auch sagen, lass mich den Narren nicht zum Spott werden. Ja, das werden wir nicht. Die Narren können heute spotten über uns. Sie können uns verleumden, sie können uns Dreckbrocken hinterherwerfen wie ein Schimi dem David. Sie können uns beschmutzen und alles Mögliche mit uns machen. Sie können uns auch das Leben nehmen. Und sie werden dennoch nicht triumphieren. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Die können euren Namen beschmutzen, wie sie wollen, und sie können uns in den Dreck treten. Aber dein Name, wenn er im Himmel geschrieben steht, dann steht er bei Gott sicher und fest in Ewigkeit. Und dann wirst du dort auch kommen und wir werden dort leben in Ewigkeit. Dann ist unser Leben nicht nur ein Hauch und eine Spanne, eine Handbreit, sondern eine Ewigkeit. Und David nimmt alles aus Gottes Hand. Vers 10, ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun, denn du hast es getan. Vers 11, wende deine Plage von mir, wende deine Plage von mir. Ich vergehe, weil deine Hand nach mir greift. Also die Krankheiten, die Nöte, durch die wir hindurchgehen, die Anfechtungen, die wir auszuhalten haben, die Feinde, die gegen uns aufstehen, wenn wir an den Psalm vorher denken, da sind die Feinde, die sich zusammenrotten und dem David das Leben nehmen wollen, der Schimi, der mit Dreck wirft, er nimmt das alles aus Gottes Hand. Es geschieht mir, damit ich Gott noch näher komme. Deshalb geschieht es mir. Meine Krankheit, meine Not, meine Anfechtung soll alles dazu dienen, dass ich Gott noch näher komme. Dass ich noch enger in die Verbindung mit Jesus komme, dass ich den Hoffnungsblick noch fester auf Jesus richte und mich noch stärker aus der Anfechtung heraus in das Wort Gottes vertiefe, weil dort meine Hoffnung ist. Denn alles vergeht, aber das bleibt. Das ist der tiefere Sinn. Deswegen kann David sagen, es kommt ja von dir. Es kommt ja von dir. Du hast es getan. Deine Hand greift nach mir, damit ich noch fester in deiner Hand bin. Aber, und das ist sein letztes Gebet hier, er bittet auch noch einmal, und das dürfen auch wir, dass wir uns noch einmal erquicken dürfen. Dass wir noch einmal eine Erholungspause bekommen. Vers 14, lass ab von mir, dass ich mich erquicke, ehe ich dahin fahre und nicht mehr bin. Er sagt, dass er doch wie ein Fremdling und wie ein Gast ist auf Erden. Damit sagt er, ich bin doch ein Schutzbefohlener hier auf der Erde, ich stehe doch unter deinem besonderen Schutz. Bitte lass mich noch einmal ausruhen, wie ein Gast, der irgendwo noch mal zur Ruhe kommen darf. Auch das darf man beten. Dass es noch mal ein Ende nimmt mit den Anfechtungen. Dass es nochmal ein Ende nimmt mit der Trauer, dass es nochmal ein Ende nimmt mit der Krankheit, dass wir noch einmal Heilung erfahren, auch in dieser Welt. Ja, wir dürfen den Herrn darum bitten. Dein Wille geschehe, ja, aber wir dürfen auch um Erquickung bitten. Willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz? Betete auch Bonhoeffer in seinem Lied. Ja, Gott kann. Bei Bonhoeffer hat er das nicht getan. Hiskia betet in 2. Könige 20 darum, dass seine tödliche Krankheit noch einmal genommen wird. Und er betet unter Tränen. Und das macht David hier ja auch. Er spricht ja davon, dass er Tränen vergießt vor Gott. Vers 13, höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Gast bei dir, ein Fremdling wie alle meine Väter. Und vielleicht laufen bei uns auch die Tränen. Das tun wir ja normalerweise nicht in der Öffentlichkeit. Aber wenn die Zimmertüren zugeht und wir alleine sind, dann rollen die Tränen. Und ich finde das immer wieder beeindruckend, dass Gott das auch sieht. Dass Gott die Tränen zählt, dass Gott die Tränen kennt. Und dass er bei Hiskia das ganz deutlich gemacht hat. Ich habe deine Tränen gesehen. Ich habe dein Gebet erhört, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Gott lässt es durch Jesaja ganz ausdrücklich sagen, ich habe deine Tränen gesehen. Er sieht es, dass du weinst. Und es ist ihm nicht egal. Sondern das rührt Gott in besonderer Weise. Das da ist etwas, sonst würde Gott das nicht erwähnt haben. Und Hiskia bekommt 15 Jahre dazu. Das ist auch nur ein Hauch. Und Hiskia gibt es schon lange nicht mehr. Aber Jesus gibt uns nicht nur 15 Jahre oder 20 Jahre, sondern er gibt uns eine ganze Ewigkeit. Und deswegen wollen wir aus der Anfechtung heraus, in der wir stehen, unseren Hoffnungsblick ganz fest auf Jesus richten. Und ich möchte mit einem Zitat aus der Psalmenauslegung von Spurgeon schließen. Ich habe es euch auch abgedruckt auf dem Zettel, weil ich das so schön fand. Zu diesem Psalm schrieb er folgende Worte. Der Herr hat allein das Leben in sich und er allein ist treu. Aus beiden Gründen ist er allein des Vertrauens wert. Er lebt, wenn alle Geschöpfe in den Tod dahinsinken. Und seine Allmachtsfülle bleibt, wenn alle kreatürlichen Kräfte mit ihrer Macht zu Ende sind. Darum zu ihm den Hoffnungsblick gerichtet. Wer nicht als Tor erfunden werden will, der baue sein Haus nicht auf den Flugsand dieser Welt, sondern auf den ewigen Felsen. Denn wenn nicht heute, so doch bald wird sich ein Sturm erheben, vor dem kein Bau standzuhalten vermag, der nicht auf diesem Grunde errichtet ist. In schwerer Anfechtung hüte deine Zunge. In schwerer Anfechtung bedenke das Ende. Und in schwerer Anfechtung richte den Hoffnungsblick ganz auf Jesus. Amen.